Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Ich würde sagen, vor 6, 7 Jahren hätte ich nicht verstanden, was dieser Podcast soll. Genau mit diesen Themen so, dass ich jetzt hier sitze, ist halt so ein Zeugnis von dieser Entwicklung, die ich da auch irgendwie gezeigt habe, weil ich sage so, jetzt verstehe ich komplett, dass das super wichtig ist, dass wir über diese Themen reden. Und vor 7 Jahren oder 6 Jahren hätte ich halt gesagt, ja, ein bisschen über Gefühle reden und so, ja, ja. Und der erste Satz aus meiner ersten Therapie war tatsächlich eben, sie fühlen sich gar nicht richtig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber wie denn auch? Ich habe ja überhaupt keine Zeit. Also ich arbeite ja die ganze Zeit. Wann soll ich mich denn fühlen? Also ich arbeite zu viel, um mich zu fühlen. Und dann sagte er so, nee, ist andersrum. Sie arbeiten so viel, um sich nicht zu fühlen. Also sie versuchen, diesen Emotionen aus dem Weg zu gehen. Und deswegen machen sie sich durch die Arbeit kaputt.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Heute begrüße ich den lieben Jan Michalski bei mir im Podcast. Und wenn ich so deine Biografie, deine Kurzbiografie durchlese auf deiner Website, rutsche ich im Stuhl immer weiter runter, weil es liest sich so krass. Ich lese es mal kurz vor. Doktortitel in experimenteller Phonetik, 10 Jahre plus in Forschung zu Stimme und Sprache, 5 Jahre Erfahrung als Stimme- und Kommunikationstrainer, 10 Jahre plus Erfahrung in der universitären Lehre, Masterstudium germanistische Linguistik inklusive Pragmatik, 2. dann Jiu-Jitsu, Qualifikation als Lehrer an Grund-, Haupt-, Realschule, direkter Quereinstieg. Und ich habe natürlich noch weiter gestöbert auf deiner Website. Du hast auch einen Master, oder steht das mit drauf? Ach nee, doch, das ist der Master germanistische Linguistik. Also es ist verrückt.
Liest sich das so?
Also okay. Liest sich beeindruckend und tatsächlich wurde ich ein Ticken kleiner, als ich auf deiner Website über dich sozusagen recherchiert habe. Ich mir dachte, was für eine beeindruckende Laufbahn du bereits hinter dir hast. Und ich meine, du bist Baujahr 84?
87.
Verrückt. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Erzähl, Jan. Also ich habe ja jetzt schon ungefähr so gesagt, was du machst. Also eigentlich können wir an dieser Stelle das Ganze abbrechen und können ja dann weiter fortfahren mit dem, was wir eigentlich heute bequatschen wollen. Aber vielleicht in kurzen Worten für die ich zu schnell gesprochen habe. Wer bist du und was machst du?
Ja, Jan Michalski, 37 jetzt gerade. Man stellt es natürlich schön nochmal in der Liste dafür, so, aber so dieser eine Werdegang, den ich habe angefangen, Germanistik und Biologie auf Lehramt zu studieren und dann aber mich erstmal gegen das Lehramt entschieden und dann den Fachmaster Germanistik gemacht, habe dann direkt im Anschluss eben in Germanistik auch promoviert und damit Spezialisierung in experimenteller Phonetik. Das Ganze ging relativ straight durch, also wirklich aus der Schule rein, Studium, in der Regelzeit, direkt Promotion in der Regelzeit. Deswegen ist das alles halt sehr, sehr dicht und sehr schnell hintereinander gewesen. Ja, und dann danach eben in die Forschung eingestiegen, in die Lehre eingestiegen und da lange an der Uni gearbeitet, Forschungsprojekte gemacht, viel Zeit in die Lehre investiert, auch viel Herzblut in die Lehre investiert. Und dann 2017 auch gesagt, die ganze Experimentalphonetik, also wir haben zu Charisma geforscht und zu Empathie. Und habe dann mit einem befreundeten Professor haben wir gesagt, wir bringen das auch in die Selbstständigkeit, ins Coaching, Führungskräfteentwicklung und so. Und habe dann eben parallel zur akademischen Karriere die Selbstständigkeit aufgebaut. Und ja, und 2020 war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, dieses ganze akademische Umfeld, und das hängt ganz stark eben auch mit den Sachen zusammen, über die wir gleich vermutlich noch sprechen werden. Das ist mir alles zu viel Ellenbogen, zu viel Hauen und Stechen. Und habe überlegt, wo liegt meine Leidenschaft, wo kann ich hin? Und habe dann gesagt, geh ins Lehramt und habe den direkten Quereinstieg gemacht, war 3 Jahre an der Regelschule, an der Realschule, habe da auch meine Qualifikation gemacht und bin jetzt aber in die Erwachsenenbildung. Also bin jetzt an der Berufsfachschule für Pflegekräfte, unterrichte da Kommunikation und Werte und Normen, Ethik. Und das ist gerade, was ich aber in Teilzeit mache und die restlichen 50% bin ich eben weiterhin mit der Selbstständigkeit beschäftigt. Und ganz viel auch noch mit Kreativität in meiner Schriftstellerei.
So, also.
So, in der Nutshell.
Und jetzt sagen wir bitte nicht, dass das nicht beeindruckend ist. Also manchmal ist es ja so, dass man selber gar nicht merkt, was man eigentlich Krasses geleistet hat und ja bereits erlebt hat. Aber bei dir ist das ja beeindruckend.
Also muss ich tatsächlich so dieser kleinen Stimme jetzt auch wieder Raum geben, die ja quasi dafür verantwortlich war, dass das alles überhaupt so funktioniert hat, die dann sagt so, ja, aber es ist halt echt auch nur ein Doktor in Linguistik. Also
wenn es nur ein Doktor wäre, dann hätten den ganz viele.
Also. Ja, aber das ist halt immer das, wo dieses, es ist nicht genug und eigentlich ist es nichts Besonderes. Also ich habe inzwischen gelernt zu sagen, ja, doch, da steckt eine ganze Menge Leben in diesem Leben drin, aber es ist immer noch schwierig, da drauf zu gucken und zu sagen, so ja, beeindruckender Lebenslauf, weil ich dann eben auch gucke, was haben andere geleistet, wo ich sage, ach, da kann ich nicht mithalten.
Okay, also dein innerer Kritiker ist ein stetiger Begleiter. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe das ja in meiner Folge damals zum inneren Kritiker, habe ich auch gesagt, ich glaube, den habe ich erfunden. Also das ist irgendwie auch eine Stimme, die sehr nervt. Das Interessante ist ja, eigentlich, als wir unser Vorgespräch hatten, wollte ich ja eigentlich mit dir über das Thema Charisma sprechen, charismatische Stimme, charismatisches Auftreten und was ihr sozusagen geforscht habt und letztendlich dann in eurem Unternehmen sozusagen macht und die Online-Kurse und so weiter. Aber schon während des Gesprächs fand ich das total spannend, eigentlich so deinen Background zu hören. Und es haben sich so viele schöne, spannende Themen mit dir aufgetan. Und wenn man jetzt mal betrachtet, was du für eine Biografie hast und was du alles Krasses geleistet hast, sind wir ja bei dem Wort Leistung und dass da natürlich auch viel Disziplin und ja auch ein gewisser Antrieb dahinter stecken muss. Und wir sprechen heute über das Thema Leistungsdruck. Und letztendlich, was das für dich bedeutet hat, nämlich auch diese Frage oder die sich vielleicht gar nicht gestellt hatte zu dem Zeitpunkt, ist es das, was mich glücklich macht? Fühle ich mich damit gut? Ist es das, was ich wirklich will? Ja, und dann plötzlich aber bei dir sozusagen dieser Wendepunkt kam oder vielleicht nicht plötzlich, das kannst du ja nachher nochmal in Ruhe erklären, soweit du möchtest, du gemerkt hast, okay, wenn das weg ist, wo ich denke, dass es das ist, was ich will, was will ich denn eigentlich dann? Und da finde ich es ganz cool, dass ich dir diese Frage und jetzt gestellt hat. Das ist echt ein guter Bogen.
Ja.
Sag mal, um da mal einzusteigen, wie bist du denn eigentlich aufgewachsen? In was für einem Umfeld?
Also tatsächlich würde ich sagen, bezeichnet man das als gut bürgerliche Familie. Also ich hatte zwei Brüder. Mein Vater war Berufssoldat. Und meine Mutter war die meiste Zeit ihres Lebens Hausfrau und Mutter. Also da war relativ früh, war klar, sie bleibt zu Hause und übernimmt den Haushalt und kümmert sich um die Kinder und der Vater geht arbeiten und das halt auch voll drauf. Also so viel wie geht. Und das war im Prinzip das Umfeld, das ich hatte. Auf der einen Seite eigentlich nur eine weibliche Bezugsperson, weil Vater so gut wie gar nicht da war und wenn er da war, halt nicht verfügbar. Und gleichzeitig aber eben auch dieses ganz starke Leistungsbild. Und der Mann hat eben für die Familie zu sorgen. Der Mann hat zu leisten und zwar top, soweit es geht.
Und wie war das bei dir im Umfeld? Also kanntest du das auch von deinen Großeltern oder irgendwie was? Also war das bei euch in der Familie so ein Bild, was sich so durchzieht?
Das ist eine verdammt spannende Frage. Da habe ich so tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich weiß, dass so von dem, was ich natürlich nur mitgekriegt habe, über die Ecken, dann über meine Mutter und über meinen Vater, dass mein Großvater väterlicherseits, glaube ich, nicht besonders Karriere gemacht hat oder so, dass es irgendwie so wäre, dass sich das halt durchgezogen hat, sondern ich glaube, dass es mehr so war, wie es im Prinzip auch bei mir in der Motivation drin ist, dass mein Vater versucht hat, seinem Vater zu beweisen, was er kann und sich daraus dieser Leistungsdruck ergeben hat. Aber ich glaube das nicht. Also habe ich zumindest noch nie von gehört, dass da irgendwie so ein Leistungsvorbild war von seiner Seite. Und von der mütterlichen Seite, das ist halt nochmal eben eine ganz andere Geschichte. Also da kam in der Form kein Leistungsdruck im klassischen Sinne. Also ein unglaubliches Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung, aber nicht durch Karriere. Deswegen habe ich immer gesagt, der Leistungsdruck kommt nur von der väterlichen Seite, aber eben, glaube ich, dieses Bedürfnis nach Anerkennung durch Leistung, das ist halt von beiden Seiten so ein bisschen geprägt.
Okay, aber dann eher sozusagen die Anerkennung und die Fürsorge in der Familie, dass alles läuft, dass alles perfekt ist.
Das auf jeden Fall auch von mütterlicher Seite, aber eben auch das Präsentieren nach außen, dass man halt ein gewisses Image hat und das auch wahren muss und möglichst von allen gemocht werden und so, das kommt, glaube ich, mehr von der mütterlichen Seite.
Du hast schon gesagt, in der Erziehung hatte deine Mutti sozusagen die Hand drauf. Aber den Blick hast du eher auf den Weg deines Vaters gelenkt.
Kann man gar nicht so krass sagen. Also ich würde sagen, oberflächlich. Wenn man sich die Biografie anguckt, dann würde man sagen, okay, das kommt definitiv in diesem Leistungsbestreben und so nach dem Vater. Und das ist aber so ein bisschen das, was mir auch so, als ich mir vor dem Podcast so ein bisschen Gedanken gemacht habe, was ist eigentlich in meinem Leben passiert, wie ist das so gelaufen? dass ich gemerkt habe, dass das eigentlich immer das war, was zu dieser inneren Zerrissenheit geführt hat. Dass ich gesagt habe, so eigentlich müsste ich mit diesem Leistungsdruck irgendwas Außergewöhnliches machen, im Sinne von, ich müsste eigentlich Medizin studieren oder Jura oder tief in die Physik oder sowas reingehen. Und es hat mich aber immer in die Linguistik und in die Kommunikation eben vor allem und gerade eben mit Pragmatik und Phonetik, dass ich sage, so wie sprechen Menschen, wie gehen Menschen miteinander um, wie machen wir Soziales, das war halt immer so mein Interessenschwerpunkt und das kommt maßgeblich von meiner Mutter. Also meine Mutter war, was Kommunikation angeht, einfach, die hat sehr viel geredet und mit jedem und konnte und hier und das und alle haben sich gerne mit ihr unterhalten, wo ich sagen würde, das ist das, was quasi so inhaltlich meine Ausprägung war. Also klar, die Leistung und höher hinaus von meinem Vater, aber was ich gemacht habe, ging eigentlich mehr in Richtung meiner Mutter.
Wie hat dein Vater denn reagiert darauf, dass du eher sozusagen in die Geisteswissenschaft da gegangen bist?
Also ich glaube, er hat es nie offen angeprangert, also dass er irgendwie gesagt hat, das ist was Schlechtes oder so. Aber man hat klar durch seine Art halt eben mitgekriegt, es gibt das, was praktisch ist und nützlich und das ist das, was man machen soll. Und das hat ganz lange meine Laufbahn auch so ein bisschen behindert. Weil ich gesagt habe, ich habe Literaturwissenschaft in der Germanistik zum Beispiel komplett verdammt, weil ich gesagt habe, das ist viel zu weich und viel zu interpretativ und so. Und wollte dann auch in der Linguistik dann immer in die harten Bereiche rein, also eben Grammatik und Akustik und sowas. Und habe mich erst viel später dafür geöffnet, eben auch zu sagen, wo mehr subjektiver Spielraum ist, eben so Pragmatik und wie kommunizieren wir, wo man eben nicht so klar vorhersagen kann, was passiert. Und was eben besonders schwierig ist, ist, dass ich deswegen nie so richtig Anerkennung gekriegt habe für das, was ich gemacht habe. Einerseits eben möglicherweise, weil es halt eben nicht so ein schönes, handfestes Thema war. Andererseits aber auch, weil, und das hat er mir wesentlich später gestanden, dass er sagt, er versteht es einfach nicht. Also er konnte sich nicht mit mir darüber unterhalten, weil er einfach nicht verstanden hat, was ich da gemacht habe. Weil das war halt einfach, ja, hat sich ihm entzogen. Und dann ist natürlich dass diese Verteidigungsstrategie zu sagen, so, dann zeige ich eben auch weniger Interesse, wenn ich halt sonst zugeben muss, dass ich nicht verstehe, was er mir da erzählt.
Naja, das ist ja dann, was unterschwellig dann bei dir ankommt, dass es vielleicht nicht gut genug ist, ne? Also zumindest ist es ja das, was es dann vermittelt.
Ja, das uninteressant ist, dass ich würde sagen, vor 6, 7 Jahren hätte ich nicht verstanden, was dieser Podcast soll. Genau mit diesen Themen so. Und dass ich jetzt hier sitze, ist halt so ein Zeugnis von dieser Entwicklung, die ich da auch irgendwie gezeigt habe. Weil ich sage so, jetzt verstehe ich komplett, dass das super wichtig ist, dass wir über diese Themen reden. Und vor 7 Jahren oder 6 Jahren hätte ich halt gesagt, ja, ein bisschen über Gefühle reden und so. Ja, ja.
Ja, genau. Da hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, aber man muss ja nicht alles zerreden. Wäre dann wahrscheinlich dein Standardspruch gewesen.
Ja, zumindest nicht Emotionen. Also philosophische Fragestellungen und Naturwissenschaften, das kann man zerreden bis ins, aber hey, doch Gefühle doch nicht.
Ich freue mich, dass du heute hier bist und an diesen Punkt vor ein paar Jahren auch gekommen bist.
Ja.
Hattest du im Hinterkopf auch so rückblickend, dass der Mann der Versorger der Familie ist?
Voll. Also ich meine, das war ja bei uns nicht nur implizit, sondern es ist ja explizit gemacht worden, dass in dem Moment, wo meine Eltern zusammengekommen sind, hat mein Vater gesagt, pass auf, ich verdiene gut und ich arbeite viel, du bleibst zu Hause, kümmerst dich um die Kinder und ich versorge die Familie. Das ist die Trennung. Die eine erzieht die Kinder und sorgt dafür, dass das Haus sauber ist und der Mann, der versorgt die Familie, der bringt das Geld nach Hause. Und das hat mich super lange geprägt.
Hat das deine Mama jemals gesagt, wie sie sich dabei gefühlt hat? Ob ihr das gereicht hat? War sie damit zufrieden?
Es gab diesen Bruch, an dem meine Mutter gesagt hat, ich mache das so nicht mehr. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr genau erinnern, wann das war. Ich glaube, ich muss so 11, 12 gewesen sein. Das heißt, ich so 12, die Brüder 11 und 9 oder 8. Da kriege ich wieder, wenn er das hört, von ihm zu hören, dass ich mir immer nicht merken kann, wie alt mein kleinster Bruder ist. So, hallo Arne. Ja, und das ist, dass sie dann gesagt hat, so, nee, das reicht mir nicht mehr. Nur zu Hause sitzen und für die Kinder feuern, die Kinder werden jetzt auch größer, die brauchen nicht mehr so viel Erziehung. Dann hat sie halt auch sehr schnell dann gemerkt, dass sie das eigentlich unterdrückt hat jetzt die Jahre und dass nur Mutter zu sein, das irgendwie ihr nicht gereicht hat. Und sie dann eben auch wieder in einen Beruf eingestiegen ist. Und dann gesagt hat, so, nee, ich brauche das auch und hat eben auch gemerkt, dass das in ihrem Leben super wichtig war. Und sie hat dann im Empfang gearbeitet bei einer Firma und war da eben ganz viel eben auch kommunikativ und so die Anlaufstelle, deswegen, was ich auch vorhin sagte mit der Kommunikation, dass sie dann gemerkt hat, so das zu machen, das hat ihr super gefehlt im Leben und eigentlich war das nie ihre Rolle, da zu sagen, also bevor die zusammengekommen sind, war es für sie immer so, dass Karriere und ich mache was beruflich und so auch eine große Rolle gespielt hat. Und dann hat sie sich mit meinem Vater einfach darauf geeinigt und hat gesagt, so, nee, das mache ich jetzt nicht. Und jetzt ist das meine Bestimmung. Und ich erinnere mich noch, wie sie in ein Freundebuch, was ich, glaube ich, aus der Grundschule irgendwann mitgebracht habe, dass da drin stand, so, ach nee, mein Freundebuch war das. Genau, und da habe ich meine Mutter reinschreiben lassen. Und sie hat dann gesagt, was möchtest du später mal werden? Und dann sagt sie, ich habe meinen Traumberuf schon als Mutter.
Okay.
Und das hat sie, als ich 5, 6 war oder so, hat sie das da reingeschrieben. Und das, ja, hat sie sich selbst halt erzählt. Mhm. Und danach hat sie dann eben gemerkt, so, nee, sie möchte halt auch für sich eigenes Leben aufbauen, ja, mit beruflicher Entwicklung und so. Ja.
2 Fragen dazu. Ich finde das total spannend. Wir kommen auch gleich zu dem Thema auch Leistungsdruck, dass wir da weiter. Weil ich das hochinteressant finde. Mhm. Zum einen, wie hat dein Papa darauf reagiert, dass sie jetzt nicht mehr nur 100% zu Hause ist? Erste Frage sozusagen. Und die zweite, wie schlug das bei dir auf? Was hast du gedacht in dem Moment, als sie gesagt hat, okay, ich möchte jetzt arbeiten gehen?
Also ich muss das eben trennen, weil beide Fragen gleichzeitig im Kopf ist schwierig. Das erste, also ich meine mich zu erinnern, das ist halt auch schon lange her und ich habe nicht so viel davon mitgekriegt. Kurioserweise von allem anderen habe ich immer zu viel mitgekriegt. Also ich weiß, dass da Widerstand war. Ich weiß, dass es am Anfang auch ganz lange war, nee, soll nicht. Und da muss ich sagen, bin ich aber so ein bisschen stolz drauf, weil meine Mutter dann, glaube ich, irgendwann gesagt hat, ich mache das einfach trotzdem. Und hat sich erst hat sie so ein bisschen als Inklusionshelfer und hat dann eben einfach nur so 2, 3 Stunden die Woche was gemacht und hat dann bei einer kleinen Firma dann eben mit 10 Stunden oder so in einem Sekretariat angefangen. Als wir umgezogen sind, da hat sie gesagt, ich gehe jetzt in Teilzeit arbeiten. Und dann war das halt einfach so. Und sie hat sich das einfach so stückweise genommen. Mein Vater hat jetzt nicht groß rebelliert dagegen und versucht, das irgendwie zu unterbinden, aber ich glaube, gefallen hat es ihm nicht und war aber, glaube ich, immer noch so ein bisschen so, ja gut, aber glaub nicht, dass ich mich jetzt hier mehr zu Hause einbringe. Also du kannst das gerne machen, solange du den anderen Job halt weiter konsequent so machst, wie du ihn vorher gemacht hast.
Wie war das bei dir im Freundeskreis? Also wie waren da die Konstellationen? Waren da die Mütter auch alle zu Hause?
Ich bin ja sehr, sehr oft umgezogen. Dadurch, dass der Vater Berufssoldat war, habe ich ja eigentlich keinen konstanten Freundeskreis gehabt, bevor ich irgendwie 13 war oder so. Deswegen, also mein bester Freund in der Grundschule, da war tatsächlich überhaupt kein Vater mit dabei. Da war die Mutter alleinerziehend. Wenn ich dann weiterdenke, also ich glaube, in den meisten Konstellationen hat die Mutter gearbeitet. Also es war, glaube ich, seltener der Fall, dass die Mutter wirklich die ganze Zeit zu Hause war. Also hatte ich in meinem Umfeld gar nicht als Vorbild.
Du hast gerade so fallen gelassen, dass du viel umgezogen bist oder dass ihr viel umgezogen seid. Vor allem ja auch, finde ich, also in prägenden Jahren, vor allem so die Grundschulzeit. Wenn ich jetzt auch auf diesen Leistungsgedanken zurückkomme, also wie hast du das empfunden? Hast du dann, wenn du jedes Mal neu in eine neue Schule kamst, versucht, okay, ich kenne die Leute nicht, ich bin unsicher, ich ziehe jetzt mein Ding durch, ich will jetzt so gut sein wie möglich, dass das irgendwie auch so mit reinkam? Hast du da irgendwie eine Erinnerung daran?
Das ist auch wieder eine wahnsinnig spannende Frage, weil, ja, weil ich gerade merke, das ist mir vorher schon bewusst geworden, dieses Leistungsding hat erst mit der Uni so richtig angefangen. Also ich hatte in der Schule niemals einen großen Leistungsanspruch. Es gab dann einzelne Fächer, wo ich gesagt habe, darin möchte ich jetzt gut sein. Aber nie so, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie ein Einserschüler oder so sein. Also mein Zeugnis ist gut, aber nicht herausragend. Also mein Abi. Und das ging dann erst in der Uni los, dass ich gesagt habe, so okay, hier kannst du jetzt gar keinen Leistungsanspruch haben. Hier sind viel mehr in jedem Kurs. Also hier kannst du gar nicht auffallen. Und da habe ich gesagt, ich tue jetzt aber mein Bestes. Und da habe ich halt festgestellt, mein Bestes ist überdurchschnittlich, wenn ich mich wirklich auf was konzentriere, wo ich Bock drauf habe. Und habe gemerkt, hier kannst du richtig was reißen. Hier kannst du auch auffallen durch Leistung. Und da hat das dann erst richtig angefangen, dass ich in dieses Leistungsding reingekommen bin. Und früher war das halt gar nicht. Und was ich früher gemacht habe, um Anschluss zu finden, ist, den Entertainer zu spielen. Also das war meine bevorzugte Rolle. Das ist auch das, ja, da kommen wir sicher noch rein. Es ist jetzt früher, als ich erwartet habe. Meine Mutter hat halt, ohne dass wir das wussten, sehr früh auch, ja, hängt, glaube ich, stark mit dem zusammen, was du schon gesagt hattest, mit dem, ich bin eigentlich nicht in der Position, in der ich sein möchte und eigentlich möchte ich mehr vom Leben, sehr früh mit schwerer Depression zu kämpfen gehabt. Und ich als Erstgeborener hatte halt immer so ein bisschen mir selbst die Aufgabe gesetzt, dass ich sage, ich reguliere das. Weil wenn Mutter traurig ist, kann sie nicht für mich sorgen. Das heißt, mein Leben ist dann in Gefahr, so aus der Kinderperspektive. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass sie glücklich ist. Dann kann sie für mich und meine Brüder sorgen. Und dadurch hat sich eben diese extrem massive Entertainer-Rolle, also zumindest ist das jetzt so im Nachhinein, wo ich sage, daher kommt es höchstwahrscheinlich, ausgebildet, dass ich sie immer unterhalten habe. Und dann bin ich natürlich in ein neues Umfeld gekommen, habe gesagt, so, welche Rolle kann ich spielen, damit Menschen mich mögen? Und ich mache wieder den Unterhalter. Und das hat halt eben auch alle Bereiche meines Lebens geprägt, mit der Schriftstellerei und jetzt mit dem Lehramt und so. Das ist ja gefundenes Fressen für einen Entertainer. Und so bin ich in die Umfelder reingegangen. Also nie über Leistung, nicht als Kind. Weil ich auch eher festgestellt habe, wenn man halt schwer kompetitiv ist und immer auf Wettbewerb so, das mögen Menschen halt eigentlich eher nicht. Deswegen war der Entertainer mehr so die Rolle, über die ich das versucht habe.
Ja, Kinder lachen ja gerne, ne?
Ja.
Und es ist ja auch, wenn du auch sagst, dass du versuchst hast, deine Mutti aufzuheitern. Natürlich möchte man nicht, dass der nahestehende, und eine Mutter ist ja eigentlich der nahestehendste Mensch, dass es dem schlecht geht. Und dann versucht man denjenigen irgendwie, dass der sich besser fühlt, ne? Damit man selber sich auch besser fühlt und sich wieder in die Sicherheit wähnt. Ich meine, du warst damals 12, 13, als dir das so bewusst wurde, oder war das schon früher? Ich meine, das ist ein junges Alter.
Mit dem Entertainer?
Naja, dass sie in diese Depression abgerutscht ist, dass sie halt wirklich sich...
Oh, das war viel später. Viel später. Also ich habe das schon lange gemacht, aber dass ich gemerkt habe, warum eigentlich und was da eigentlich...
Genau, aber du hast gemerkt, dass irgendwas los ist und das hast versucht, deine Mutti aufzuheitern. Dass dir das bewusst geworden ist, dass du das machst, das kommt, glaube ich, eher mit dem Alter erst. Ne? Das dauert ja, glaube ich, eine ganze Ecke.
Ja, aber auch, dass ich sagen würde, dass ich bewusst versucht habe, sie aufzuheitern, das ist erst tatsächlich im Nachhinein retrospektiv gekommen. Also ich habe es halt immer gemacht und ich habe aber nie genau gewusst, was ich da mache. Und es war nicht so, dass ich gesehen habe, ah, Mama ist traurig, da muss ich jetzt irgendwie drauf reagieren. Es ist alles unbewusst abgelaufen. Es war nie eine Entscheidung, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte.
Was war denn bei dir in der Kindheit eine Motivation, also Anreiz? Wurde bei dir gelobt oder auch mit finanziellen Anreizen gearbeitet?
Boah, du triffst gerade was mir gar nicht bewusst gewesen ist. Das ist tatsächlich super spannend gerade. Ich hatte halt vorher schon so in die Richtung nachgedacht und habe halt festgestellt, dieses Leistungsding war halt als Kind überhaupt nicht. Also das kam ja, wie ich ja gerade gesagt habe, erst mit dem Studium.
Darf ich da kurz einhaken? Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die Basis gelegt wurde.
Theoretisch ja. Und ich habe gerade überlegt, warum es sich da nicht ausgeprägt hat. Und in dem Moment, wo du das mit der Belohnung gesagt hast, ist mir aufgefallen, warum sich das, oder ein möglicher Grund, warum sich das nicht ausgeprägt hat. Und zwar habe ich eben versucht, ja, die Strategie zu fahren, dass ich sage, ich versuche nicht aufzufallen und ich mache keinen Ärger und keine Komplikationen und so. Und bin halt einfach okay in der Schule. Ich hatte nie das Bedürfnis, herausragend gut zu sein, aber ich war halt gut und unauffällig in der Schule. Mein Bruder hat die Gegenstrategie gewählt. Also der hat als Kind immer unglaublich viel Stress gemacht und musste meine Mutter in die Schule gerufen werden, weil er wieder auf den Baum geklettert ist und auf die Lehrer runtergespuckt hat und sowas. Und bei ihm war es immer so, dass er auch in der Grundschule, danach ist das alles ein bisschen auseinandergegangen, aber so in der prägenden Phase in der Grundschule hat er auch relativ schlechte schulische Leistungen gehabt und ist deswegen immer durch finanzielle Anreize belohnt worden, wenn er halt eine gute Note gebracht hat. Ich nicht. Das heißt, wir kamen dann beide, und ich erinnere mich wirklich jetzt gerade bildlich daran, dass wir da im Garten gesessen haben und da kamen beide mit unseren Zeugnissen nach Hause und mein Zeugnis war da und es waren Einsen und Zweien. Und da wurde gesagt, hast du gut gemacht, fertig. Und dann kam eben der Bruder, hat sein Zeugnis vorgezeigt und waren dann eben Dreien und Vieren. Und für jede Drei, die, glaube ich, da war, hat er eine Mark gekriegt und für jede Zwei hat er zwei Mark.
War das so unfair?
Bisschen, ne?
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz massiv der Grund war, wo ich sagte, warum soll ich mir denn jetzt noch extra Mühe geben? Ich werde ja sowieso nicht dafür belohnt. Dann hat sich, glaube ich, Leistung bringen im Kindesalter überhaupt nicht irgendwie als Strategie gelohnt für mich.
Aber im Studium hat es dir ja auch nicht gelohnt. Also rein theoretisch hat dir ja auch keiner dann Geld gegeben dafür.
Nee, aber da gab es ja nachher die Wertschätzung. Also da gab es ja tatsächlich, dass Professoren mich dann eingeladen haben, beim Arbeitskreis mitzumachen und man dann sein Thema vorstellen konnte. Und das ist nun mal irgendwie was anderes gewesen, wenn man eine Eins gekriegt hat an der Uni. Und man hat gemerkt, hier sind so viele in der Konkurrenz. Und wenn man auch mal als Bester aus so einer Klausur rausgegangen ist mit 200 Leuten, wo man dann schon gesagt hat, okay, das ist was anderes als in der Schule. Und es ist aber hauptsächlich eben gewesen, dass ich gemerkt habe, ich kann auffallen. Durch Leistung werde ich beachtet hier von den Dozenten.
Okay. War die Ungleichbehandlung auch von Seiten deines Papas?
Die haben das beide gleichermaßen durchgezogen. Also da hieß es dann so, okay, der braucht mehr Anreiz, deswegen kriegt er eine Belohnung. Der braucht keinen Anreiz, deswegen kriegt er keine. Und es ist auch ganz viel gewesen so bei Geschenken. Wir sind eben drei Brüder gewesen und der eine war eben der mittlere. Und offensichtlich hat irgendjemand von denen mal so einen Erziehungsratgeber gesehen, in dem steht, das mittlere Kind wird halt immer benachteiligt. Deswegen haben die versucht, das halt umzudrehen und haben ihn bevorteiligt. Und wenn irgendwie, keine Ahnung, wir alle drei uns was gewünscht haben, dann hat er das gekriegt und wir haben halt die billigere Variante davon gekriegt. Und das ist etwas, was ich ihm heute noch nachtrage.
Ah,
also ein Teil von mir.
Ja.
Und ich sage so, das ist ganz tief hängen geblieben.
Und dabei kann er ja nun wirklich nichts dafür, ne? Als nee, Sandwich-Kind. Ja. Also so nennt man ja das Sandwich-Kind, ja.
Ah, okay, den Begriff kannte ich noch nicht.
Ja. Wenn ich so ein bisschen an meine Schulzeit zurückdenke, ich war selber immer sehr darauf bedacht, so gut wie möglich zu sein und Lob und Anerkennung von den Lehrern zu bekommen. Ich weiß noch, ich habe in der 4. Klasse von Theodor Fontane, richtig?
Wie gesagt, ich habe die Literaturwissenschaft umgangen. Da bin ich sträflich
unkonzentriert. Also, ich habe John Maynard auswendig gelernt. Und John Maynard ist eine Ballade, die hat, ich weiß nicht, wie viele zig Strophen. Und ich habe sie auswendig gelernt. Es hatte sich ergeben, nicht weil die Lehrerin es gesagt hat, sondern weil mein Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, er das im Deutschunterricht am Gymnasium gehabt hat. Und ich habe es auswendig gelernt und es vorgetragen. Also ich habe wirklich so diese Anerkennung auch gesucht. Und ich habe auch im Gymnasium immer so gut wie möglich versucht zu machen. Und ich kann mich noch an die Abiturzeit erinnern. Da ging es mir echt schlecht. Da hatte ich wirklich mit dem Magen Probleme und saß dann beim Arzt. Und war halt auch so unter Strom. Also auf mich wurde kein Druck ausgeübt. Ich habe den sehr schnell auf mich selbst ausgeübt. Mhm. Hat aber auch den Eindruck, dass mir so ein bisschen so die Freude gefehlt hat. Ich bin gerne zur Schule gegangen, aber so dieses Gelöste, wenn ich jetzt zurückblickend drauf gucke, war aber ein bisschen, ich weiß es nicht, irgendwie verdeckt. Nun könnte man ja sagen, dass ich vielleicht die Gefühle, diese Freude oder einfach auch die Sorge, durchzukommen, versucht habe wegzumachen, indem ich so viel wie möglich mehr Mühe gebe. Ne? Also wenn ich ich habe Klassenarbeit gespielt, ich habe mir Fragen ausgedacht. Meine Mutti hat mir dann die Stoppuhr gedrückt und ich habe Klassenarbeit gespielt. Ich habe mir Fragen überlegt, die drankommen könnten, um so gut wie möglich zu sein. Mhm. Um zu wissen, dass ich dann keine Angst haben brauche, um das wegzudrücken. Wie war denn das bei dir? Wie war das bei euch in der Familie, mit Emotionen, mit Gefühlen umzugehen?
Das versuche ich immer noch genau zu ergründen, wann genau der Punkt war, an dem irgendwie der Bruch war und wie das alles zustande gekommen ist. Also es ist tatsächlich so, also Emotionalität von der Vaterseite aus, das war nicht verfügbar. Also das Einzige, was da kam eben war bei Bestrafung, war Aggression. Und das ist so eine Emotion, mit der ich gut Kontakt hatte, also Wut, damit kenne ich mich aus. Und sonst halt eben, was das Entertainment angeht, also so Freude und ja, das war halt auch immer wichtig und gewünscht, ja, weil man damit ja regulieren konnte. Und schwierig ist aber, und das sind eben die Emotionen, mit denen ich heute auch die Schwierigkeiten habe, und das ist das, was damals eben auch so der Punkt war, ist so, wie geht man mit Trauer um oder mit Angst? Und da war eben mehr so vorgelebt, so, ja, du hast halt keine Angst, das ist unmännlich, und Trauer machst du halt mit dir selbst aus, das zeigst du nicht. Wo der absolute Kontrast halt von meiner Mutter war, weil meine Mutter immer sehr, sehr offen war, was die Emotionen anging und eben auch Trauer zu zeigen und so. Ich habe mit meiner Mutter dann auch irgendwie nachher Bollywood-Schnulzen geguckt und wir haben da dann eben vorgesessen und haben geweint. Und auf der anderen Seite war es aber immer total schlimm, wenn ich mit meinen Brüdern zum Beispiel einen Film geguckt habe und es kam irgendeine traurige Stelle und ich habe dann angefangen zu weinen, weil die beiden halt komplett das verinnerlicht haben von meinem Vater, dieses Mann macht das nicht und ich bin quasi in der Familie gemobbt worden für das zur Schaustellen von Trauer, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ein Vorbild, das männliche Vorbild macht es nicht, also ja, ich kann, das weibliche Vorbild macht es, aber das männliche macht es nicht. Gleichzeitig habe ich eben auch noch Männer um mich herum, die mir auch noch beibringen, wie man ein richtiger Mann ist, dass man das nicht zeigt. Demzufolge war der Umgang mit Trauer halt immer super ambivalent. Dass ich gesagt habe, ich kann das hier zeigen, aber dann bist du halt ein Mädchen.
Also letztendlich bist du dann aufgewachsen, so dieses klassische Rollenbild. Mann arbeitet, Frau ist zu Hause und gefühlt wird nicht. Also Frauen, die fühlen und die heulen, ja, die sind wie die Mädchen. Also Emotionen zeigen sind Mädchenangelegenheiten und alles andere macht man mit sich selbst aus.
Ja.
Prototyp. Das ist echt so dieses Klischee.
Ja. Und es ist dann halt super weird, weil ich halt sagen würde, ich bin eben dadurch, dass man allein schon, dass man an der Uni ist, ist alles eben ein bisschen progressiver in dem Umfeld und so. Und dass ich gesagt habe, ich war schon immer dann auch versucht, dieses tolerante Mindset auch irgendwie zu entwickeln und auch zu sagen, so ja, bei anderen ist denn der Umgang mit Gefühlen und so, das ist ja vollkommen okay und so sind wir und die Gesellschaft entwickelt sich weiter und der Mann darf auch seine Gefühle zeigen. Aber innen drin erinnere ich mich an Szenarien, wo wir Tutoren waren und einer hatte erzählt, ja, sie hat sich gerade getrennt und hat dann im Tutorium musste eins abbrechen, weil sie geweint hat. Und wo ich gemerkt habe, so ich habe zwar einfühlsam darauf versucht zu reagieren, aber ein Teil von mir hat gesagt, es geht gar nicht. Du kannst doch nicht deine Professionalität quasi gefährden lassen, wenn sich Emotionen zeigen. Und so. Und das war die Einstellung, die ich halt zugrunde liegend hatte. Und wo ich gar nicht gemerkt habe, wie ich dieses wirklich klassische, toxische Männlichkeitsbild auch super für mich verinnerlicht habe, obwohl ich nach außen immer versucht habe, so zu tun, als ob ich da fortschrittlicher bin, war ich das innerlich halt überhaupt nicht.
Weißt du, was ich gerade auch denke? Diese, eigentlich die berufliche Laufbahn, die du eingeschlagen hast mit Geisteswissenschaften, dich mit Sprache auseinanderzusetzen, die ja auch lebt von Emotionen, ist das schon eigentlich echt witzig, dass du in diese Richtung überhaupt gegangen bist, auch dieses Kommunikative, wo man anderen zuhört, wo man andere in ihren Gefühlsregungen aufnimmt und das dann verarbeitet, das ist schon, als wenn dich das hingetrieben hat, weil es eigentlich das ist, was so sein soll. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Geisteswissenschaften in dem Sinne. Ich habe Wirtschaftswissenschaften und Recht studiert. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich denke mir, ein richtig guter Geisteswissenschaftler, jemand, der sich mit Stimme auseinandersetzt, der sollte das ja auch fühlen. Also findest du, mal vorgegriffen, dass du jetzt ein besserer Geisteswissenschaftler bist als zu deinen Studienzeiten, als du sozusagen dieses ganze Emotionale auch noch nicht gelebt hast und jetzt in voller Breite oder du daran arbeitest?
Auch wieder spannender Punkt. Also erstmal, ich muss mal einmal in die Richtung vorgreifen, also einen Schlenker machen. Für mich war es so, also ich bin nicht autistisch, also zumindest nicht diagnostiziert, aber dadurch, dass ich halt diesen emotionalen Teil von mir ausgeblendet habe, hatte ich halt niemals einen intuitiven und wirklich empathischen emotionalen Zugang zu diesen Sachen, zu mir selbst und dann eben auch bei anderen. Und also ich habe für mich jetzt erst wesentlich später gemerkt, dass Empathie ja nur funktioniert, wenn man sich selbst emotional auch wahrnehmen kann. Also klar habe ich die kognitive Empathie, mit der ich halt sagen kann, ich versetze mich da rein. Aber ich habe eben auch, und das ist bei mir sehr, sehr stark, denn eben diese emotionale Empathie, dass ich halt sage, so ich sehe die Emotion und dann empfinde ich die nach. Und dadurch kann ich mich erst richtig in die Situation reinversetzen. Und das hatte ich halt gar nicht. Das heißt, für mich war jede Form von Kommunikation und auch eben gerade dieses Pragmatik-Ding mit, ich gehe in den Erstkontakt mit einem Menschen, wie stelle ich mich da, wie reagiere ich richtig auf den Menschen, das war für mich halt ein Handwerk. Also das war wirklich, als wenn du versuchst, einen Roman zu schreiben und du machst es nur nach Ratgeber und du weißt gar nicht, wie sich das richtig anfühlt, sondern du hast die Bausteine gelernt, du schreibst den perfekten Roman, weil du halt genau weißt, welcher Satz muss an welche Stelle. Und so war für mich Kommunikation, dass ich gesagt habe, ich kann es alles berechnen und ich kann genau sagen, wie reagiere ich da drauf. Dann gucke ich mir ein Gesicht von jemandem an, ich sehe, was die Mimik ausdrücken soll, ich interpretiere das und dann gucke ich in meiner Bibliothek von Reaktionen, wie man entsprechend darauf eingehen muss. Und deswegen habe ich halt oft von Menschen, die mich halt nicht wirklich intensiv kannten, viel die Rückmeldung gekriegt, dass ich sehr empathisch bin und gut zuhören kann und gut darauf eingehen kann. Es war aber immer nur halt eine Technik, eine Strategie, die ich verwendet habe. Und jetzt kommt es halt aus dem Bauch heraus. Und ich würde sagen, oberflächlich merken viele, glaube ich, keinen Unterschied. Aber gerade die, die mich näher kennen und die, die selbst sehr empathisch sind, die merken, das ist jetzt was völlig anderes. Das kommt jetzt von wo ganz anders. Und ich merke aber vor allem den Unterschied, dass ich sage, für mich war Kommunikation vorher aufregend, aber auch Stress. Wenn eine neue Situation kommt, für die ich keine Handlungsmuster habe, dann weiß ich ja nicht, wie ich vorgehen muss. Und jetzt kann ich sagen, ich fühle mich da rein und gucke, was sich gut anfühlt. Ja. Und vorher brauchte ich halt die Strategien dafür. Also ich würde schon sagen, dass es mich insgesamt zu einem besseren Wissenschaftler gemacht hat und einem besseren Coach in dieser Reihe, weil ich halt sage, ich habe nicht nur die Technik, sondern ich habe eben auch das Empathische und die Emotionen dahinter. Und ich würde aber sagen, es ist durchaus ein Vorteil, dass ich nicht nur das fühle, sondern dass ich halt vorher eben rational daran gehen musste, dass ich sage, ich habe die Chance eben auch besser da in die Selbstreflexion zu gehen, weil ich eben ganz viel aus dem Kopf gekommen bin vorher und das jetzt so in Verbindung bringen kann. Was ich definitiv sagen würde und das ohne jegliche Einschränkung ist, was ich jetzt, worin ich wesentlich besser geworden bin, ist als Schriftsteller. Also tatsächlich nämlich Literatur zu produzieren, ohne zu fühlen, ist... Das ist einfach nur Pain. Also zu versuchen, einen Roman zu schreiben, in dem es auch um Emotionen geht, wenn man selbst halt nur sachlich gelernt hat, was das ist, ist, nee. Also,
ChatGPT, mache mehr Emotionen rein.
Ja, das war im Prinzip, ob ChatGPT was geschrieben hat oder ob ich das geschrieben habe, das war im Endeffekt eben die gleiche Ebene von, ja, ich habe sachlich verstanden, was ich hier tue, aber jetzt ist es so, dass ich halt merke, ich muss viel weniger planen, ich muss viel weniger durchstrukturieren, ich setze mich hin, schreibe und es kommt so, wie es sein soll, weil es eben aus dem Gefühl kommt und nicht nur aus dem Kopf.
Ja, ach, mega spannend. Weißt du, ich vergleiche das gerade auch so ein bisschen, wenn ich im Gesangsunterricht bin mit meinem Gesangslehrer. Technisch ist das bei mir alles sauber. Es ist alles super, sagt er, professionelles Niveau. Dann die Emotionen zu transportieren, uff, schwer. Also das ist das, wo wir wirklich fleißig dran arbeiten. Technisch ist das alles sauber, da stehe ich wirklich in nichts nach. Aber wenn es dann darum geht, die Botschaft zu vermitteln und den Text auch zu fühlen und das entsprechend darzustellen, ist echt schwer.
Ja, das kenne ich auch sehr gut. Also ich singe halt auch leidenschaftlich gerne. Und inzwischen ist es bei mir eben auch so, dass ich vorher halt schon sagen würde, ich konnte relativ gut singen auf einer fachlichen, wirklich handwerklichen Ebene und hatte da auch schon Momente, und das ist eben so interessant, dass so gerade dabei sind oft Emotionen durchgebrochen, die ich eigentlich noch nicht zulassen wollte. Und jetzt ist es eben so, dass ich merke, wenn ich mir und ich fange an zu singen und ich kann direkt merken, so okay, ist gar kein Kontakt dran zu lassen. Also wenn ich merke, gerade ist keine emotionale Verbindung da, dann kann ich mir das mit dem Singen sparen, weil ich dann nämlich, dann sage ich, jetzt machst du halt nur Technik und das ist, ja, dann bringt es halt nur die Hälfte.
Gab es denn für dich irgendwelche körperlichen Auswirkungen, irgendwelche Warnsignale, wo dein Körper dir gezeigt hat, okay, also irgendwie fehlt da so ein bisschen der Raum für die Gefühle, für die Emotionen. Hast du das irgendwie gemerkt? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ich hatte sowas Ähnliches Anfang des Jahres, war komplett mit dem Kopf unterwegs und in einer großen Konfliktsituation komplett mit dem Kopf unterwegs. Und als dann diese Konfliktsituation vorbei war, also der schwelte immer noch, aber ich konnte nichts mehr dran ändern und die Parteien gingen ihres Weges, dann brachen bei mir die Gefühle durch. Aber so massiv mit, ich hatte Magen-Darm-Probleme, ich hatte Herzflattern, ganz davon abgesehen, dass ich permanent geweint habe wie ein Schlosshund. Hexenschuss meldete sich des Öfteren. Das waren so die Signale bei mir.
Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele körperliche Probleme, die ich hatte, vermutlich darauf zurückzuführen gewesen sind. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade auf. Wir sind quasi meine komplette Jugend durch, sind wir auf der Suche gewesen. Ich war beim Neurologen und bei mehreren Hausärzten, wo wir gefragt haben. Ich hatte sowas.
Ein Tremor.
Also ich hatte wirklich einen sehr, sehr starken Tremor. Es sah wirklich so aus, in jedem Zustand, nicht nur unter Stress, sondern immer. Jetzt gerade ist es deutlich besser, sogar unter ein wenig Anspannung. Ja. Also das hatte ich, dass ich immer so ein Nervenzittern hatte und dass aber auch der Neurologe gesagt hat, ist alles in Ordnung, die Nerven sind okay, MRT ist okay, ist alles, wir wissen nicht, woher es kommt. Gut, ich hatte auch eine sehr schlechte Ernährung in der Jugend, aber ich hatte auch immer unglaublich Probleme mit Sodbrennen, Magenbeschwerden. Ich hatte immer extrem starke Probleme mit Kopfschmerzen. Also ich hatte oft Kopfschmerzen und dann eben auch so, dass ich gesagt habe, ich musste Novalgin gegen Kopfschmerzen nehmen, weil Paracetamol, Ibu und so, das hat nicht geholfen. Das hat nicht gereicht. Boah,
da hast du aber echt ein Knallerzeug bekommen. Das ist doch, das kriegt man doch bei Migräne. Also ich hatte das auch damals bekommen, so migräneähnliche Kopfschmerzen. Okay.
Ja, also das ist auf jeden Fall, dass ich gemerkt habe, ganz viele körperliche Probleme hängen damit zusammen. Und für mich ist das jetzt immer ein gutes Alarmzeichen, dass ich sehe, okay, wenn sich so Kopfschmerzen anbahnen, dann ist aber auch wirklich stressig. Also ich hatte in meiner Studienzeit, würde ich sagen, einmal pro Woche richtig, richtig heftige Kopfschmerzen, eher häufiger. Und jetzt würde ich sagen, das letzte Mal, als ich richtig heftige Kopfschmerzen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also es ist einfach quasi fast weg. Und Sodbrennen auch, Magenbeschwerden halt wirklich, da weiß ich jetzt nur noch, gut, wenn zu viel Weizen da war, aber kaum noch aus Stress. Und eine Sache ist, wenn du dich nicht richtig fühlen kannst, dann erkennst du nicht die Grenzen deines Körpers. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr oft überfressen. Ich habe einfach nicht aufgehört zu essen, weil ich gesagt habe, das war auch ein bisschen immer dieses, wo mich ein Therapeut darauf hingewiesen hat, dieses, muss alles schlucken, was dir gegeben wird. Ich gesagt habe, wenn der Teller voll ist, dann ist er am Ende leer. Man lässt nichts übrig. Dadurch eben vollkommen zusammen mit, ich kann mich nicht entscheiden. Das heißt, ich habe immer, wenn wir bestellt haben, viele Sachen bestellt und die mussten dann alle aufgegessen werden und danach ging es mir fürchterlich schlecht, weil ich halt nicht das Sättigungsgefühl erkannt habe. Ich habe auf meine Schmerzgrenze keine Rücksicht genommen. Also ich habe ja Jiu-Jitsu gemacht sehr lange und das immer voll über die Grenzen und wir haben uns da richtig vermöbelt teilweise. Und ich war auch, als ich angefangen habe, zu Hause Sport zu machen, glaube ich, alle 6 Monate hatte ich eine chronische Verletzung, weil sich irgendwas entzündet hat, weil ich es halt wieder voll übertrieben habe, weil ich einfach keine Grenze wahrgenommen habe da. Also das hat sich massiv auf meinen Körper niedergeschlagen.
Krass, da hast du denn wirklich richtig geschunden.
Ja, komplett. Das ist, wo ich immer sage, so, ob der wohl noch 40 wird. Das ist schon mitunter, wenn ich halt zurückblicke, wo ich sage, was ich dem angetan habe, das ist schon, ja.
Also so viel dazu, ne, dass dieses Nicht-Zulassen von Gefühlen, der fehlende Kontakt zu den eigenen Gefühlen und Emotionen, dass das nicht krank macht.
Ja, Und ich meine, das sind ja nur die, wo es sich somatisch halt wirklich in körperlichen Beschwerden niederschlägt. Allein die Emotionen selbst, also wie schmerzhaft psychischer und emotionaler Schmerz ja auch sein kann. Also das ist etwas, wo ich halt früher keinen Kontakt zu hatte. Und jetzt kommt ja alles, was ich unterdrückt habe, so in Wellen wieder raus, wo ich sage, so, das ist eigentlich das, was körperlich mir richtig zu schaffen macht. Das sitzt halt überall und alles verkrampft sich, wenn dann halt so eine Welle kommt. Und es ist ja nur im Kopf, ne?
Kannst du dich erinnern in deiner Vergangenheit an eine Situation, wo jeder andere total emotional reagieren würde, aber du irgendwie, naja, eher so konsterniert war? Also ich denke jetzt gerade eher vielleicht so daran, dass eine Beziehung wurde beendet oder jemand ist verstorben oder irgendetwas Tragisches ist passiert und das für dich irgendwie völlig, also du wusstest eigentlich, du müsstest jetzt weinen, aber es kam nichts.
Ich glaube, das hat es mir immer auch so schwer gemacht. Ich bin ein unfassbar emotionaler Mensch, also super sensibel. Und das Unterdrücken hat nie so komplett funktioniert. Also es gab auch in den Zeiten, wo ich es halt komplett unterdrückt hatte, immer wieder Phasen, wo ich dann trotzdem geweint habe. Wo ich jetzt sagen würde, als meine Mutter halt gestorben ist, 2016, ich habe geweint und das hat mich auch traurig gemacht. Aber ich weiß jetzt im Nachhinein, wo ich halt an die Trauer rankomme, wo ich sage, das hat nichts mit der Trauer zu tun, wie ich sie jetzt empfinde. Also das, was ich jetzt an Emotionen habe. Also ich habe geweint und war traurig, aber halt 10% von dem, was ich halt jetzt empfinde. Und deswegen ist mir das halt auch so lange nicht aufgefallen. Wenn ich jetzt in dem Moment halt überhaupt nicht traurig gewesen wäre, dann hätte ich ja sofort merken können, da ist irgendwie eine Alarmglocke. Das ist hier so nicht okay. Aber es war halt was da, aber unfassbar wenig. Es war halt sehr, sehr, sehr stark gedämpft. Und zwar halt ganz wenig von dem, wie ich halt wirklich bin. Wo ich es halt hätte häufiger merken können, das waren tatsächlich Situationen, wenn andere emotionale Situationen hatten, wo ich merke so, okay, ich weiß, das ist jetzt gerade super schlimm für den, aber mit mir macht das halt gerade gar nichts. Mhm. Ich weiß, dass mir das leid tut und so rational und dass man jetzt halt Anteilnahme zeigt, aber wirklich zu verstehen und zu fühlen, was da passiert, das war es halt. Ich kann mich nicht richtig in die Situation reinversetzen, ich muss das halt alles gelernt machen.
Als sozusagen dann dieser Umbruch kam, gab es für dich das so eine ausschlaggebende Situation oder war das eher so viele kleine Situationen, wo du gemerkt hast, okay, also irgendwas stimmt bei mir gerade wirklich nicht. Ich sollte mal mit einem Therapeuten oder irgendwie sprechen. Oder wusstest du durch irgendjemanden sofort, okay, der Kontakt zu deinen Gefühlen fehlt? Also was war der ausschlaggebende Grund? Weil es ist wahnsinnig komplex, vor allem wenn man wie du in so einem Rollenbild, Mann arbeitet, Frau ist zu Hause, aufwächst und vor allem halt auch keine Emotionen zeigt.
Ja.
Da zeigen darf.
Ja, also es ist alles eine sehr komplizierte Situation gewesen. Also ich habe eben an der Uni gearbeitet, ich war verheiratet und im Prinzip hat sich das ergeben, dass ich sehr ähnliche Verhältnisse dann hatte, wie meine Eltern das damals hatten. Also dass ich gearbeitet habe Vollzeit und Partnerin war zu Hause. Und dann kam 2017, 2018 kam so der Punkt, wo halt mir alles irgendwie um die Ohren geflogen ist. Also wo die Ehe auch in die Brüche gegangen ist, wo dann eine neue Beziehung auf dem Plan stand und wo ich gemerkt habe, so wie ich bis jetzt gelebt habe, kann ich diese Situation nicht handeln. So wie die Form von Emotionalität, die einfach mein Privatleben erfordert hat, um da irgendwie in irgendeiner Weise interagieren zu können, habe ich gemerkt, so irgendwas funktioniert hier nicht. Und so wie ich mit den Menschen umgehe, klappt das hier nicht. Ich habe dafür keine Muster und irgendwie super schwer zu beschreiben. Ich habe halt einfach an dem Punkt gemerkt, mit dieser unterdrückten Emotionalität kann ich mein Privatleben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und eigentlich war es halt überhaupt nicht, ich habe nie im Beruf gemerkt, das ist jetzt zu viel. Selbst wenn ich halt 70, 80 Stunden gearbeitet habe und habe 2 Tage Urlaub im Jahr gemerkt, habe ich nie gemerkt, da ist irgendwie ein Problem. Und dann in dem Moment, wo mir eben mein Privatleben um die Ohren geflogen ist, habe ich halt gemerkt, so okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passt nicht, so wie ich. Und eben nicht nur, ich habe lange versucht, das eben über die externen Umstände zu erklären, dass ich sage, die Leute um mich herum sind einfach zu hysterisch, die haben einfach zu starke Emotionen und deswegen klappt das alles nicht. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, so diese Situation, ich verliere das hier alles, wenn ich nicht herausfinde, was da mit mir eigentlich das Problem ist. Und habe dann eine Therapie angefangen. Und ursprünglich bin reingegangen und habe gesagt, ich habe eine Depression, ich habe Burnout und ich habe irgendwie Aggressionsprobleme, weil ich gemerkt habe, ich werde super schnell wütend, ich bin die ganze Zeit niedergeschlagen, alles stresst mich, ich komme mit der Arbeit nicht mehr klar. Und habe eigentlich nur nach einer Lösung gesucht, wie kriege ich mein Privatleben in den Griff, damit ich in meinem Beruf so weitermachen kann wie vorher. Und dann habe ich aber eben an diesen Problemen gearbeitet und mich mit meinen Emotionen konfrontiert. Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, so Moment, das hier ist nicht das Problem, sondern das ist das Problem. Dieses Arbeiten und die ganze Zeit nur in Leistung. Und das muss nicht wieder funktionieren. Und das war super schwierig für mich, eben an den Punkt zu kommen, an dem ich gemerkt habe, das wird nicht wieder so wie vorher. Ich werde nicht wieder an den Punkt kommen, an dem ich 70, 80 Stunden arbeiten kann. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Und ich hatte tierische Panik davor, an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin. An dem ich sage, okay, geht nicht, soll auch nicht. Weil ich gesagt habe, aber ich muss doch. Ich muss doch diese Leistung bringen, das muss doch da sein. Und ich wollte auf keinen Fall die Person werden, die ich jetzt bin. Und das war...
Weil?
Ja. Weil, also wenn ich jetzt zurückgehen würde und würde mich jetzt angucken, würde ich sagen, was für ein Weichei. Der kriegt echt nur noch ein Drittel von der Arbeit hin, die ich jetzt hinkriege als vergangener Jahr. Und wo ich mich dann umdrehen kann, kann sagen, so ja, aber ich habe viel mehr Kontakt zu mir selbst. Ich fühle mich viel mehr, mein Leben ergibt viel mehr Sinn. Und das hätte der nicht verstanden, was das zu bedeuten hat. Wo ich sage, wo ist dein Leben denn jetzt besser, weil du fühlen kannst? Guck mal, wie oft du heulst.
Ja, aber weil es so viel gesünder ist, weil wir ja nicht nur aus einer körperlichen Hülle bestehen, sondern aus so vielen anderen Dingen. Aber du hattest jetzt mal, um da nochmal kurz einzuhaken, du hattest gesagt, du hast oder habt in der Therapie herausgefunden, dass es nicht dieser Mangel an Emotionen ist, sondern dieser Leistungsdruck. Aber glaubst du nicht, dass das eins ineinander greift, dass der Leistungsdruck durch den Mangel an den Kontakt mit Gefühlen und Ausdruck der Gefühle und auch andersrum ist, dass das nicht irgendwie ineinander greift?
Wenn ich das so gesagt habe, habe ich mich gerade schlecht ausgedrückt. Okay. Also ich bin fest davon überzeugt, es ist genauso, wie du das gerade gesagt hast. Mhm. Und das war einer der Sätze, der mich in der Therapie wirklich am meisten geprägt hat und den ich immer wieder zitiere. Also ganz am Anfang, ich kam da hin und habe gesagt, ich habe Depressionen, ich habe Burnout und ich habe so. Und direkt am Ende der Stunde sagt er so, nee, sie fühlen sich nicht. Wo ich gesagt habe, so am Ärmel. Also ich bin glücklich und ich bin wütend und ich habe bei der Beerdigung meiner Mutter geweint. So ist alles da. Alle Emotionen sind da, habe ich kein Problem mit. Und dann habe ich halt gemerkt, er hat recht. Und es kam halt immer weiter ran und mein erster Therapeut war da sehr Holzhammer-Methode und hat immer direkt gesagt, so, sie können das nicht. Und das war so ein bisschen so im Prinzip denn Verkörperung meines Vaters, aber zu versuchen, mich aus dieser Rolle rauszubringen, das war ganz abstrus.
Weißt du was, das ist dann vielleicht so dieser Typ, was wir vorhin gesagt haben. Er wusste in der Theorie, wie es funktioniert, aber vielleicht war er selber mit seinen Gefühlen nicht in Kontakt und konnte es entsprechend nicht transferieren.
Das ist immer noch ein großes Mysterium für mich. Also ich musste dann auch tatsächlich nach einem halben Jahr, glaube ich, den Therapeuten wechseln, weil er gesagt hat, das hier dauert länger, so lange mache ich das nicht mehr. Ja. Und bin an einen wirklich auch noch hervorragenden Therapeuten geraten. Also das hat mein Bild von Therapie halt auch komplett geprägt. Und der erste Satz aus meiner ersten Therapie war tatsächlich eben, sie fühlen sich gar nicht richtig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber wie denn auch? Ich habe ja überhaupt keine Zeit. Also ich arbeite ja die ganze Zeit, wann soll ich mich denn fühlen? Also ich arbeite zu viel, um mich zu fühlen. Und dann sagte er so, nee, ist andersrum. Sie arbeiten so viel, um sich nicht zu fühlen. Also sie versuchen, diesen Emotionen aus dem Weg zu gehen und deswegen machen sie sich durch die Arbeit kaputt. Und da habe ich davor gesessen und habe gesagt, was? Das ist, ja. Und heute merke ich das halt bewusst, dass wenn es halt zu viel wird, dass ich schnell, es ist halt gemütlicher. Arbeit kann ich, Leistung kann ich, da mich stundenlang auf eine Sache zu konzentrieren, ist super, um eben aus diesen ganzen komplizierten und unangenehmen Sachen rauszukommen.
Wie oft bist du aus so einer Therapiestunde rausgegangen und hast gedacht, boah, ey, du kannst mich mal gerne haben, so ein Quatsch?
Am Anfang häufig. Am Anfang war das tatsächlich, weil es eben auch so konfrontativ war, wo ich gesagt habe, so kann das nicht funktionieren, das kann nicht sein. Und da habe ich ein bisschen den Vorteil davon, dass, das klingt jetzt abstrus, aber dass ich sehr viel selbstverletzendes Verhalten auf einer emotionalen Ebene praktiziere. Hm. Mein bester Freund sagte mal, ich habe eine Gym-Bro-Attitude zu Mental Health. Hm. Also diese Pumpen und immer mehr. Dass ich halt sage, oh, Schmerz, voll rein, alles was geht, komm raus hier. Ja, wir halten das schon irgendwie. Und dass ich halt sehr schnell an dem Punkt war, dass ich halt gesagt habe, okay, es hat auch ein bisschen so mit einem negativen Selbstbild zu tun, dass ich sage, das Problem liegt erstmal bei mir. Das war dann eben ganz schnell in dem Moment, wo ich angefangen habe, das Problem bei mir zu suchen, habe ich dann auch vermehrt immer das Problem bei mir gesucht. Und dass ich halt aus der Therapie rauskam und sagte so, okay, ich denke, es ist anders, aber der wird schon recht haben. Deswegen bin ich, glaube ich, gerade so in der ersten Therapie einmal zu viel aus einer Therapie rausgegangen und habe Sachen angenommen, die im Endeffekt nicht für mich gestimmt haben, als dass ich gesagt habe, nee, alles Blödsinn. Ich habe das immer erstmal alles sofort ernst genommen, versucht irgendwie zu integrieren und erst viel später halt bewertet, was passt wirklich für mich.
Sag mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du angefangen hast, zur Therapie zu gehen und sozusagen eher an die weichere Seite zu gehen? Und weich meine ich damit absolut im Positiven, die warme.
Es ist deutlich kleiner geworden. Also ich, was auch viel damit zusammenhängt, dass ich vorher jemand war, der Bekanntschaften halt auch gesammelt hat, wie Pokémon-Karten. Also das ist schon so ein bisschen war so, man hat ein großes Umfeld und viele Leute um sich herum. Es ist bei den meisten nicht besonders tief, aber es sind viele. Und so diese oberflächlichen Kontakte zu halten, ist etwas, was halt ganz, ganz stark zurückgegangen ist. Ich habe gerade aus dem engeren Kreis viele bis dahin sehr wertvolle Menschen auch verloren, die dann gesagt haben, damit kommen sie nicht klar. Vielleicht nicht unbedingt mit der geheilten oder der geheilteren Version von mir, aber mit dem Prozess. Weil der Weg dahin zu kommen, also das erstmal an diese Emotionen ranzukommen und gerade mit dieser extremen Sensibilität und dieser extremen Emotionalität, dass ganz viele überfordert damit waren, was da denn an Emotionen rauskommt. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Strategien, mit denen ich versucht habe, das Ganze irgendwie zu halten, es hatte schon sehr, um aus dieser Überforderung rauszukommen, dass es schon narzisstische und manipulative Züge hatte, um dann eben zu sagen, so ja, da muss jetzt mehr Rücksicht drauf genommen werden und nee, das ist doch normal und so alles. Also ich habe größten Respekt vor allen Menschen, die die Zeit bei mir waren und das mit mir durchgehalten haben, weil es definitiv keine einfache Zeit war und es ist immer noch sehr schwierig, aber gerade die ersten Jahre waren, ja. Und da haben eben auch einige gesagt so, nee, sorry, das ist mir zu viel, da muss ich weg, da muss ich raus. Viele sind einfach mehr auf Abstand gegangen, dass sie gesagt haben, so, okay, ja, nicht so nah. Aber ich habe auf der anderen Seite auch gemerkt, dass diejenigen, die dabei geblieben sind, den ganzen Prozess begleitet haben, dass die unglaublich mit mir zusammengewachsen sind. Also ich würde sagen, die Menschen, mit denen ich jetzt eng befreundet bin, das sind halt richtig intensive Freundschaften im Vergleich zu dem, was vorher war.
Sind das Menschen, wo du sagst, die sind da schon im Kontakt mit ihren Gefühlen, die sind, haben einen anderen Background? Dass sie das auch tragen können und halten können?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich teilweise. Also ich würde sagen, einige von denen, die sind so von der Kategorie, die haben vorher gesagt, wir sehen, welcher emotionale Jan da drin ist. Wir tolerieren, dass der halt diese Maske trägt, aber wir wissen, innen drin ist das. Die jetzt sich halt freuen, dass es rauskommt und dass sie halt jetzt mit dem richtigen Jan reden können. Und bei anderen ist es ganz viel so, dass die viel diesen Prozess mitgemacht haben. Also, dass sie durch meinen Prozess gemerkt haben, hey, ich gucke auch mal bei mir hin. Und dass man dadurch quasi durch so eine gemeinsame Selbstfindung zusammengewachsen ist.
Ja. Wann begann das bei dir so ungefähr? 2018, ne? 2018, 2019. Ja. Nach dem Tod deiner Mutti, ne?
Ja, genau. Das ist, kurioserweise ist es alles, also 2017 hat das sich vorbereitet. Dass man gemerkt hat, da passiert jetzt gerade was, es wechselt, aber 2018 ist dann das, wo halt wirklich der Knall war.
Was glaubst du, was sie sagen würde, wenn sie dich jetzt so sehen könnte?
Oh, das ist eine schmerzhafte Frage. Also das ist ein ganz Wunderpunkt bei mir.
Wir können den Punkt auch sehr gerne weglassen.
Also dann wird es halt richtig emotional.
Wie du dich wohlfühlst, Jan.
Wohlfühlen, das ist ein anderes Thema. Es geht ja nicht immer ums Wohlfühlen. Ich weiß es ehrlich nicht. Also ich glaube, sie wäre stolz drauf. Also ich glaube, es wäre durch den Prozess auch sehr, sehr anstrengend für sie geworden, weil sie sich halt auch hätte mit diesen Sachen bei sich selbst konfrontieren müssen. Und weil sie ja eben auch diese Sachen bei sich selbst geleugnet hat, ist es eben, ich meine, der Grund, warum ich noch da bin, warum die Depression nicht im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass ich sage, so, das funktioniert alles nicht mehr, ist ja, weil ich an diese Sachen rangekommen bin. Und ohne hätte es halt nicht funktioniert. Also ich musste zwangsläufig irgendwann an diese Sachen. Ich musste das aufarbeiten. Und das ist halt was, was bei ihr so nie stattgefunden hat. Also da haben stattdessen weniger gesunde Strategien stattgefunden, um eben damit umzugehen. Und deswegen weiß ich es tatsächlich nicht. Also ob sie an den Punkt gekommen wäre, an dem sie sagt, stimmt, ich muss auch diesen Weg gehen, um damit umzugehen. Oder ob das sie so getriggert hätte, dass sie denn den Schritt zurück von mir gemacht hätte. Schwer zu sagen. Aber ich glaube, es war halt immer so, dass, um wieder zum Anfang zurückzukommen, dass bei meinem Vater immer so Leistungen, man muss eine Familie ernähren können. Und meine Mutter hat halt einfach immer gesagt, so mach was, was dich glücklich macht. Hauptsache, du bist glücklich. Und ich bin jetzt, auch wenn es oft nicht so aussieht, wesentlich glücklicher als vorher. Also ich würde das nicht rückgängig machen wollen. Und ich würde sagen, das Ziel habe ich in den letzten 5 Jahren mehr erreicht, als in den 10 Jahren, in denen ich versucht habe, Karriere zu machen und meine Träume zu verwirklichen und Doktortitel zu machen und sowas. Also die Promotion hat mich nicht so glücklich gemacht wie die Therapie.
Danke, dass du so ehrlich bist und so offen, dass du dich dieser Frage gestellt hast. Was sagt denn dein Papa dazu?
Wir hatten tatsächlich auch in der Therapiezeit nochmal Gespräche, wo es auch ganz viel darum ging, dass ich gesagt habe, was das mit mir gemacht hat und wie ich sein Verhalten wahrgenommen habe und so. Und Ich glaube, Teile haben zu einer Erkenntnis geführt, aber ganz viel war das halt dieses, ich habe doch nichts falsch gemacht und das ist ja auch alles in der Vergangenheit und spielt jetzt ja auch keine Rolle mehr und jetzt bin ich auch zu alt, noch irgendwas zu machen. Und ja, es ist ganz schwierig, darüber zu reden, weil es ist Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Es ist auf der anderen Seite aber auch ein sehr schambehafteter Wunsch nach Vergeltung. Dass ich halt sage, ich möchte noch, dass da irgendeine Wiedergutmachung geleistet wird für das, was ich jetzt halt durchmachen muss, durch die Erziehung, die ich halt genossen habe. Wo ich sage, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst. Und ich sage so, ich bin weitestgehend über den Punkt hinaus, in dem ich sage, ich gebe einfach nur meinen Eltern die Schuld an dem, was ich durchmache. Sondern ich sage so, ja, es ist halt viel kaputt gegangen. Und jetzt ist es meine Verantwortung, halt daran zu arbeiten. Aber es ist halt trotzdem dieser Teil, der dann immer sagt, es ist unfair, dass ich das jetzt aufarbeiten muss. Wenn das die Generation vorher gemacht hätte, dann hätte ich jetzt weniger Probleme. Und das steht halt immer noch so ein bisschen dazwischen. Und wenn da halt so ein Moment gewesen wäre, wo so eine aufrichtige Entschuldigung gekommen wäre und so, ja, ich sehe, wie mein Verhalten da Schaden angerichtet hat, dann würde es mir, glaube ich, leichter fallen, als immer nur zu hören, ja, es tut mir leid, dass das für dich so schlimm war. Aber seit 3 Jahren haben wir jetzt halt auch keinen Kontakt mehr, weil dann Sachen vorgefallen sind und ans Licht gekommen sind, wo ich gesagt habe, so, okay, entweder da passiert jetzt was oder ich bin raus. Und dann kam eben so, nee, das bringt ja jetzt nichts mehr, dass da was passiert. Dann habe ich gesagt, okay, dann läuft das hier für mich nicht. Ja.
Wie sind denn deine Brüder mit dir im Kontakt? Habt ihr Kontakt?
Ja, also ich würde sogar sagen, es ist immer mehr so on-off, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt mehr Kontakt als früher. Ich würde tatsächlich sagen, dass ein bisschen der Tod meiner Mutter uns auch nochmal ein bisschen zusammengebracht hat, weil wir gesagt haben, so okay, mit unserem Vater ist das jetzt für uns alle nicht so richtig einfach, aber wir untereinander, wir können ja immer zusammenhalten. Das würde ich sagen, hat nochmal was getan. Und ich glaube aber eben auch durch die Therapie, dass ich sage, es ist mir auch wichtig, diesen Kontakt zu den beiden zu haben, emotional auch, und dass ich auch versuche, mehr auszudrücken, was sie mir halt auch bedeuten.
Würdest du sagen, ihr habt nicht nur Kontakt, sondern ihr seid auch im Kontakt?
Ja.
An welchem Punkt sind denn deine Brüder? Merkst du auch, dass sie da ihre Probleme haben und daran gearbeitet haben? Oder?
Also ich merke auf jeden Fall, ohne jetzt halt zu viel über die sagen zu wollen, weil das steht mir halt nicht zu, deren Sachen nach draußen zu bringen. Aber wir sind alle nicht unberührt geblieben von dem, was in unserer Erziehung war. Gerade eben auch, weil es ja auch immer so war, dass wir sagen, wir haben diese begrenzte Ressource, emotionale Zuwendung. Mhm. Meine Mutter hat die Schwierigkeiten damit, weil sie eben mit ihrer Depression zu kämpfen hatte. Mein Vater hat eben keine emotionale Verfügbarkeit gehabt. Das heißt, emotionale Zuwendung war schon für ein Kind zu wenig Ressource. Und dann mussten wir uns auch noch zu dritt darum prügeln. Also ich glaube, da ist keiner von uns unversehrt beigeblieben. Wir sind aber alle so, jeder halt auf seinem Weg irgendwie damit umzugehen und da auch offen drüber zu reden. Das heißt, ich kann offen alles, was auch in der Therapie passiert, mit meinen Brüdern besprechen und kann sagen, das ist so und so und so ist das. Und das und das und das und das hat das und das mit mir gemacht. Mhm. Und wir können da sehr offen mit umgehen. Und ich glaube, dass es auch uns noch weiter zusammengebracht hat. Also ich würde sagen, insgesamt habe ich ein recht gutes Verhältnis zu den beiden.
Was machen die beiden beruflich? Also machen die auch was im geisteswissenschaftlichen Bereich oder eher im richtigen?
Die haben beide was Anständiges gelernt.
Guck mal, Jan, Mensch, siehst du wieder.
Ja, also der mittlere hat erst Mediengestalter gemacht und ist jetzt bei einer, weiß nicht, ist eine Tochterfirma von IBM, relativ weit oben im Projektmanagement und jetzt eben so Client Director heißt das, glaube ich. Also ist jetzt sogar über die Software-Schiene, also war erst eben im Gestaltungsbereich und dann über die Informatik-Schiene jetzt sogar ins Management und der jüngste ist eben Softwareentwickler. Also die haben beide Informatik gemacht. Was ich niemals gemacht hätte, weil ich, das war ja so, die Frage war ja, was studierst du und so, und für mich war definitiv Medizin oder Jura oder Informatik oder Physik. Da habe ich gesagt, da bist du aber für alles zu doof. Das schaffst du gar nicht. So ein Informatikstudium packst du nicht, so ein Physikstudium packst du nicht, Medizin und Jura auch nicht. Machst du etwas, was du dir halt auch intellektuell zutraust? Dann habe ich gesagt, so Germanistik und Bio, das ist deine Kragenweite, das kriegst du hin.
Dass das aber eigentlich gar nicht mit, das packst du nicht und du bist zu doof zu tun hat, sondern einfach nur, es ist einfach nichts, was dich interessiert. Weil, ich meine, sorry, wenn ich kann ja nur noch mal hier links auf meinen Zettel gucken, was du am Ende jetzt alles gemacht hast. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie Linguistik ohne weiteres machen könnte, also oder ob ich da vielleicht nicht auch zu doof wäre. Dafür habe ich halt Wirtschaftsrecht gemacht, ja. Wo du dann vielleicht sagst, um Gottes Willen.
Ja, also ich versuche auch so ein bisschen an den Punkt zu kommen, an dem ich sage, okay, hätte vielleicht nicht jeder geschafft. Aber es ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich frage mich, ob mein Gehirn mich da vielleicht sogar veräppelt hat. Und dass es halt gesagt hat, so, nee, das schaffst du nicht. Mach lieber was dich interessiert. Ja, wo du halt auch mit Herzblut drinstecken kannst. Und im Endeffekt war ich ja dann im Studium halt einfach deutlich besser als in der Schule, weil ich halt das gemacht habe, was mich halt wirklich interessiert hat. Also mich da wirklich in Grammatik, Syntax reinzufuchsen und dann eben auch in der Akustik auch in die physikalischen Grundlagen, was Schall angeht und sowas. Und das ist auf einmal, ich hätte mir das vorher nie zugetraut und jetzt stecke ich halt da drin, weil ich weiß, wozu mache ich das, weil wir damit Sprache machen können. Und ja, deswegen, also ist eine gute Frage, ob vielleicht dieses, du kannst das nicht, auch kam aus, du willst das eigentlich gar nicht.
Ja. War das für dich eigentlich beängstigend, als du so mit Beginn der Therapie gemerkt hast, dass ja so, wie du dein Leben bisher gelebt hast, dass sich das alles ändern wird? Dass du vielleicht auch dich nochmal hinterfragen wirst, bin ich jetzt da, wo ich sein möchte und wo will ich denn eigentlich hin?
Voll und ganz. Also als ich gerade gesagt habe, ich hatte Angst, die Person zu werden, die ich jetzt bin, das war eine aktive Angst. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit in der Therapie Angst, was wird aus mir? Was passiert denn danach? Und das war auch ein Streitgespräch, in Anführungszeichen, was ich oft mit meinem Therapeuten hatte, dass ich gesagt habe, so, was, wenn ich das nicht werden will? Was, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was da im Endeffekt rauskommt? Wo es dann eben immer darum geht, nur weil du nicht in die Werkstatt gehst, ist dein Motor nicht heile. Wo es halt mir von Anfang an gesagt wurde, so ein bisschen nach dem Motto, wenn du das denn bist, was du wirst, dann bist du halt auch zufrieden mit dem, was draus geworden ist. Aber das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was du werden möchtest. Aber ich hatte richtig, richtig Panik. Ich weiß, wie oft ich hier gesessen habe und habe gesagt, ich habe Angst, ich bin dann nicht mehr leistungsfähig. Ich kann dann nicht mehr diese Achievements bringen, die ich erbracht habe. Wo ich sagen würde, ja, ich würde nicht nochmal einen Doktor in 3 Jahren hinkriegen. Ich habe 2,5 Jahre, 2, 3 Vierteljahre habe ich halt die Forschung gemacht, die Experimente und dann habe ich das Ding in 3 Monaten geschrieben, wo ich sagte, das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Ich wäre physisch nicht dazu in der Lage, mich so lange zu konzentrieren und da dran zu bleiben und überhaupt einfach Bock darauf zu haben, so viel Zeit damit zu verbringen. Also ich bin jetzt definitiv an dem Punkt, wo ich sage, so die Leistung, die ich früher gebracht habe, das geht jetzt nicht mehr. Aber das ist jetzt halt auch okay. Also da ist noch der Teil, der dem hinterher trauert, der sagt, boah, was du mal konntest. Und dann kommt aber eben der Teil, der sagt so, ja, aber dafür kannst du jetzt halt andere Sachen. Ich muss jetzt halt nur lernen, denen den gleichen Stellenwert einzuräumen. Dass ich sage, die Emotionalität, die ich jetzt habe, ist ein Skill, der halt auch Vorzüge hat. Ja. Ist halt nur nicht so anerkannt.
Naja, und vor allem aber, weil du konntest es, aber eigentlich nur, weil du über alle Maßen hinaus gibst. Ne? Wenn du auf einer Skala bis 100 ist das Maximum und du jedes Mal über die Jahre drüber gelatscht bist und bei 200 gelandet bist, hätte dich auch ein Herzkasper einholen können.
Ja, das wäre vermutlich auch nicht mehr lange so gewesen. Also das ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich da eben auch jetzt habe, weil es eben immer noch schwierig ist, aus diesen Rollen rauszukommen. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt die Therapie gemacht und ich bin jetzt tatsächlich nächsten Montag fertig mit der Therapie. Also das endet jetzt auch das Ganze, die Psychoanalyse. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so und jetzt ist fertig. Jetzt sind auch die Muster abgelegt, sondern ich merke halt immer noch, gerade wenn ich unter Stress gerate, gerade wenn eine neue Situation ist. Ich habe jetzt im April gerade den Job gewechselt und Ende August ein neues Fach übernommen mit einer neuen Klasse, wo ich direkt merke, es kommt sofort an den Punkt, dass die alten Muster sagen, aha, neue Situation, damit können wir umgehen. Und dann bin ich zu ganz vielen Teilen wieder diese Person, weil diese Muster halt immer noch da sind. Das verschwindet halt nicht. Und es ist eben ein konstantes eben auch dagegen angehen.
Aber ich meine, letztendlich ist es ja aber auch das, ne? Du hast das Werkzeug jetzt an der Hand und jetzt geht's halt darum, dass du übst und dass du da schneller sozusagen den Kopf sozusagen mal hochnimmst und sagst, ah, okay, halt, stopp mal, ich renne jetzt gerade schon wieder los, ich nehme mich mal lieber zurück.
Ja, ganz genau. Ich entwickle immer noch neue Strategien, um wieder da rauszukommen. Dass ich sage, am Anfang war es halt, ist es nie passiert. Dann habe ich irgendwann glücklicherweise mal emotionalen Kontakt gekriegt und bin aus diesem Muster raus. Jetzt inzwischen habe ich schon Strategien, wo ich sagen kann, ich weiß genau, ich lege mich ins Bett, ich mache eine bestimmte Playlist an und dann komme ich aus diesem Modus raus und bin wieder da drin. Aber es ist halt immer noch mit Belastung zusammenhängt und wenn dann halt wieder hatte jetzt eben gerade eine Phase, wo ich gemerkt habe, so okay, da komme ich jetzt gerade nicht so einfach wieder raus. Und es ist halt immer ein konstanter Lernprozess, sich da weiterzuentwickeln und eben auch nicht an den Punkt zu kommen, an dem man sagt, ich bin jetzt fertig. Sondern eben zu sagen, es geht immer weiter und das ist halt auch okay, ich muss nicht fertig sein. Und das war eine große Angst, dass ich sage, oh, ich mache die Therapie, was, wenn ich nicht rechtzeitig fertig bin? Wenn die Therapie endet, bevor ich fertig bin?
Ja, ja? Okay.
So, dann kriege ich eine 6 in Therapie. Das geht ja gar nicht.
Und, Gott. Oh Jan.
Ja, aber das war tatsächlich dann so nach so 3 Jahren, wo ich dann gemerkt habe, so, du wirst noch weiter hiermit zu tun haben, wenn das hier vorbei ist. Und das ist okay. Und dass ich eben auch jetzt sage, so, ich habe jetzt, wie du sagst, das Handwerkszeug, um selbstständig weiter daran zu arbeiten. Ich brauche jetzt keine Hilfe mehr, um in diesen Sachen aufgefangen zu werden. Ich kann das jetzt selbst, aber das heißt nicht, dass es vorbei ist.
Witzigerweise erinnert mich das so ein bisschen daran, dass ich öfter mal gefragt werde, jetzt mit meinem Podcast, ja, dann weißt du doch, wie das jetzt alles ist. Dann hast du doch jetzt auch die Selbstzweifel, das hast du doch jetzt bestimmt nicht mehr. Und naja, und dann bist du doch jetzt sozusagen im Reinen mit allem. Ja, nee, so einfach funktioniert das ja nicht. Es ist ja ein Weg. Und das ist ja ein ständiges Lernen und dran arbeiten und dann machst du nochmal einen Schritt zurück. Und das ist so, was ist so ein Kleinkind, das fängt ja nicht auch an aufzuspringen und kann dann gleich losjoggen, sondern das knallt dann mal halt irgendwie gegen die Tischkante und die Beine verknoten sich und dann fällt es wieder auf die Gusche und dann geht es halt wieder los. Und so merke ich das halt auch bei meinem Podcast, dass es Themen sind, ich verstehe sie dann und trotzdem, Beispiel Stress, ja, hatte ich eine tolle Doppelfolge mit Jakob Drachenberg, der ist Stressexperte und der hat mir super tolle Tipps gegeben und auch zur Resilienz. Ja, du, mein Gott, also als wir jetzt das Wochenende über irgendwelche Sachen organisiert und gepackt haben und hier und da, ja, natürlich bin ich komplett über meine Energie hinausgegangen und saß dann völlig gereizt am Ende des Tages da und habe rumgegiftet, weil ich mich komplett vergessen habe, obwohl ich das doch eigentlich hätte wissen müssen.
Ja. Ich merke das auch ganz oft denn eben in solchen Situationen, wo ich sage, ich weiß, wenn ich super so diese Leistungssprints habe, wo ich dann nochmal wirklich durchballer, dann verliere ich mich. Und dann muss ich mich danach halt erstmal wiederfinden. Und das ist dann halt super oft so, dass ich sage, ich mache sowas nicht mehr. Und dann bin ich aber in so einer Situation und dann bin ich wieder in den Mustern drin und ich merke, geht doch. Also funktioniert doch, du kannst es doch noch. Und dann bin ich wieder in dem, wo, ja, und jetzt kann ich es noch. Und dann komme ich halt nach Hause und dann merke ich so, warum geht's mir so scheiße? Ja. Warum bin ich so gereizt? Warum komme ich nicht klar? Und das Fiese ist eben dieses dann, und das hat eine Schülerin von mir mal sehr schön ausgedrückt, dass sie gesagt hat, wenn du in der Bubble bist, weißt du nicht, dass du in der Bubble bist. Also du siehst die Bubble halt nur von außen, aber nicht, wenn du halt innen drin bist. Und dass ich halt genau weiß, ich werde morgen wieder da reinfallen, dann bin ich da drin und sag so, wenn ich jetzt noch eine Stunde weiterarbeite, dann werde ich wieder da reinfallen und dann falle ich da rein, komm raus und denk, was ist los? Und weiß nicht, dass das der Fall ist. Und ich muss mir das dann tatsächlich aufschreiben, muss sagen, so, Jan, du bist in der Bubble. Ah, okay. Und dann versuche ich da wieder rauszukommen.
Ja, da kann ich Andrea Ballschuh, die Moderatorin vom ZDF, zitieren. Die meinte, wenn du in der Flasche sitzt, siehst du das Etikett nicht.
Ah, gut.
Und das ist einfach so gut.
Das ist es. Genau das. Mein erster Therapeut hat als Bedingung dafür, dass ich überhaupt bei ihm in die Einzeltherapie durfte, war, dass ich an der Gruppentherapie teilnehmen muss. Und das war zuerst für mich so der Punkt, an dem es hätte sein können, dass ich schon sage, okay, Jan macht keine Therapie. Und dann habe ich mich aber doch überwunden, habe gesagt, ich gehe dahin, weil eben auch sehr viel auf dem Spiel stand. Und war dann in der Gruppentherapie und habe gemerkt, diese Sachen hätte ich niemals gesehen, wenn ich sie nicht bei anderen hätte beobachten können und andere bei mir. Ja. Also allein wäre ich nicht da drauf gekommen, also weil man es eben, andere sehen es von außen, vor allem, wenn die diesen Blick dafür haben. Und das war ganz oft eben auch so, dass ich ein großes Problem mit bestimmten Menschen hatte und jetzt im Nachhinein gemerkt habe, dass es daran liegt, weil die zu sehr waren wie ich. Dass ich gemerkt habe halt, das ist nur eine Maske und die faken diese ganze Persönlichkeit, die sie haben. Und dass da eben so der Teil von mir war, der gemerkt hat, oh, wenn ich das bei dir merke, merkst du es vielleicht auch bei mir, dann halte ich mal Abstand.
Tatsächlich ist es auch das, was ich auch immer wieder sage, miteinander reden ist für mich oftmals erkenntnisreicher und heilsamer, als nur jetzt mit jemandem vom Fach zu sprechen. Wenn ich jetzt so bedenke, Psychotherapie habe ich auch gemacht und ich habe aber in den Gesprächen mit Freunden und auch mit meinen ganzen Podcast-Gästen so viel mehr gelernt, als in dieser, ich glaube, das waren 2 Langzeittherapien. Ich habe da viel mehr gelernt, wenn mich jemand gespiegelt hat, wenn mir jemand von sich selbst erzählt hat. Deswegen sauge ich das halt auch so eine Gespräche mit dir oder auch mit letzte Woche mit Christian Gaschler auf, weil das alles Geschichten aus dem Leben sind und nicht unbedingt Expertinnen und Experten, die es halt studiert haben und die mir jetzt dann sagen können, welche neurologischen Vorgänge da gerade im Hirn vor sich gehen.
Das ist auch eine super schöne Erfahrung, die ich jetzt gerade mache. Mein Werte- und Normenunterricht konzipiere ich halt so, dass ein ganz großer Teil, weil ich eben den Vorteil habe, ich bin an der Berufsfachschule für Pflege, das heißt, es sind alles Pflegekräfte. Und im Rahmenplan, im Curriculum, in den Richtlinien steht halt drin, dass die ganz viel auch mit Emotionsregulation und mit Selbstreflexion und so weiter zu tun haben sollen. Und dadurch kann ich halt ganz viel von diesen Sachen, die mir persönlich auch so super wichtig sind, die ich ja auch auf meinem Instagram-Kanal immer so breit trete, wo ich jetzt eben sagen würde, gerade bei Pflegekräften, dass die sich emotional reflektieren können, dass sie sich emotional abgrenzen können, eine Fähigkeit, die wir ja nirgendwo lernen in der Form. Dass das für mich halt wichtige Themen sind, das mal so in die Persönlichkeit und was sind meine Schattenanteile, was ist Projektion und sowas, soziale Rollen, wie komme ich rein, wie komme ich raus. Und dadurch, dass ich eben gerade von Menschen, die eben überhaupt keine theoretische Berührung mit diesen Themen haben, aber dadurch, dass sie eben zweites, drittes Ausbildungsjahr schon relativ viel Kontakt in diesen Pflegesituationen haben, können die mir halt aus der Praxis eine unglaubliche Rückmeldung geben, ja, wie diese Sachen halt in der Realität funktionieren und tatsächlich bei denen, dass ich deren eigene Meinung habe und deren eigene Erfahrung und dann kommen die auch noch aus so einem diversen Background, dass ich aus diesen Stunden immer, glaube ich, mindestens genauso viel mitnehme wie die.
Was steht bei dir auf deiner kurzfristigen bzw. mittelfristigen To-Do-Liste, was du für dich sozusagen noch lernen willst, was für dich sozusagen nochmal Fokus ist, weil es für dich einfach noch eine große Herausforderung darstellt?
Oh, ja, da sind noch so ein paar. Hat die Frage zuerst den alten Leistungsjan angesprochen, der gesagt hat, was möchte ich in meinem Leben noch erreichen? Was möchte ich noch, wo ich sage, ja, ich möchte noch hier das Buch, möchte ich noch fertig haben und hier noch irgendwie das Projekt und so.
Aber das ist nicht, was die Mareike wissen möchte.
Ja. Das ist auch eigentlich nicht, was der Jan antworten will. Ich würde sagen, eine Sache, mit der ich gerade ganz viel noch zu kämpfen habe, ist, meine professionelle Rolle zu finden. Dass ich sage, so im Kollegium und so klappt das alles schon noch, aber in dem Moment, wo ich vor einer Klasse stehe, ist es noch ganz viel der Entertainer, der da durchkommt. Das ist schon wesentlich besser als früher, aber ich stehe da immer noch und sage, es ist eigentlich noch zu anstrengend, weil ich emotional noch zu wenig da bin. Was nicht heißt, dass ich halt emotionaler in meiner Interaktion sein möchte, aber ich nehme mich selbst halt sehr, sehr wenig wahr, weil ich eben sage, hier, ich muss den ganzen Fokus jetzt auf die anderen legen. Also da möchte ich noch viel dran arbeiten, weil das nämlich auch dazu führt, dass mir das unglaublich viele emotionale Ressourcen nimmt, die ich jetzt gerade halt zu Hause brauche. Wo ich sage, ich habe eben eine Partnerschaft, ich habe durch die Partnerschaft eine 9-jährige Tochter, wo ich eben nicht von Anfang an dabei war, sondern ich bin hier vor 2 Jahren dazugezogen und übernehme diese Vaterrolle jetzt erst seit 2 Jahren. Und das ist eine Rolle, wo ich auch noch reinwachsen muss und reinwachsen möchte. Und wo ich noch ganz große Schwierigkeiten damit habe, weil das halt ganz viel von den alten Sachen triggert. Weil mein Gehirn halt sofort sagt, Kind, emotional anstrengend gerade. Wie gehen wir damit um? Wie ist denn mit uns umgegangen worden? Und das ist eben gerade das, was ich nicht machen möchte. Und dann ist aber immer diese Spannung drin, wo ich sage, da ist so eine große Aggression, weil früher immer mit Aggression reagiert wurde. Und das versuche ich jetzt halt irgendwie zu regulieren. Und je weniger ich die Rolle bei der Arbeit halt gemäßigt kriege, desto weniger Ressourcen habe ich eben hier zu Hause, um auch diese Rollen zu regulieren. Und da ist eben die Schwierigkeit, man könnte ja jetzt an der Stelle sagen, okay, ich fokussiere die Rolle zu Hause und dann funktioniert die bei der Arbeit halt schlechter. Und das kann mein Gehirn aber nicht, weil mein Gehirn immer noch sagt, Arbeit wichtig. Ja? Mann, Arbeit versorgen, Frau, Kind erziehen. Ja? Und dazu sagen, wir ändern jetzt mal die Priorität, ist halt schwierig. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich da die Anstrengung rausnehme und mich da zurücknehme, damit ich hier mehr die Kapazitäten habe, um daran zu arbeiten. Ja. Also das sind so quasi Entertainer-Rolle zurückfahren, Vaterrolle rauffahren. Das sind die beiden langfristigen, mittelfristigen Ziele.
Und dann auch mit den Dingen, die aus der eigenen Kindheit hochkommen und mit denen man dann konfrontiert wird, umgehen. Und Kinder sind echt eine Herausforderung.
Ja. Also die letzten 5 Jahre hätte ich halt gesagt, der Fokus ist, alles aufzuarbeiten, was aus mir rauskommt. Und das ist eben das, wo mein Therapeut jetzt eben, der, mit dem ich die letzten 5 Jahre verbracht habe, auch gesagt hat, so irgendwann muss halt der Punkt sein, an dem man aus dieser Regression halt auch rauskommt. Ja. An dem man sagt, wir gucken nicht mehr nur nach innen und alles, was in uns passiert, sondern wir gucken, wie übernehmen wir jetzt halt auch Verantwortung in der Gesellschaft. Und ich hätte gut und gerne noch 10 Jahre damit verbringen können, mich nur auf mich zu konzentrieren. Das ist aber nicht das, was ich möchte, weil ich halt, also dann ist halt alles drumherum weg. Deswegen ist es halt so, dass ich jetzt eben auch versuche, mehr zu sagen, ich will das nicht wieder wegbuddeln, da ist noch viel, was aufgearbeitet werden muss, aber es braucht jetzt halt einen bestimmten Platz in meinem Leben und der darf halt nicht das komplette Leben einnehmen, sondern ja, also es ist Fokus immer noch auf der Selbstfindung und Aufarbeitung, aber eben gemäßigt.
Mhm. Zum Abschluss, gibt es was, was du deinem Kindheits-Ich sagen würdest, aus der heutigen Perspektive?
Das ist eine Frage, über die ich super oft nachgedacht habe. So, könnte ich meinem früheren Ich irgendwas sagen, was auch quasi die negativen Dinge in meinem Leben verändern würde? Also wo ich sagen würde, dass der es halt einfacher hätte, damit umzugehen. Und ich komme oft an den Punkt, wo ich sage, ich sehe nicht, wie ich mit einem anderen Verlauf an den Punkt kommen könnte, an dem ich jetzt bin. Weil ich auch ganz oft sage, in dem Moment, wo du sagst, ich hätte was anders machen wollen, ich wäre jetzt gerne jemand anders. Nicht für die Sachen, die anderen Menschen in meinem Leben passiert sind, sondern halt rein aus meiner Perspektive, mhm, für mich. Hätte ich für mich was anderes gewollt, was diesen Schmerz verhindert hätte oder so. Wo ich sage, ich glaube, dann kann ich nicht akzeptieren, wer ich jetzt bin, mhm, wenn ich sage, ich möchte, dass da was anders ist. Und das ist für mich halt eben Selbstakzeptanz, Selbstliebe ist eben an erster Stelle. Aber ich glaube, das würde ich halt gerne mit in die Vergangenheit geben und zu sagen, du bist okay so, du bist gut so, wie du bist. Lass dir da nicht reinreden und sei halt einfach nicht so streng mit dir. Also ich glaube nämlich, die Person, die mir gerade in den letzten 10, 15 Jahren am meisten zugesetzt hat, bin halt ich selbst. Durch meine Erwartungen und meinen Druck und durch die Stimme, die ich übernommen habe von denen von außen, die mich halt weiter unterdrückt hat. Ja, also die Stimme könnte gerne ein bisschen leiser sein und da, mhm, würde ich gerne so ein bisschen die Gegenstimme, die ich jetzt habe, die mir sagen kann, du bist okay, so wie du bist, die hätte ich gerne schon da ein bisschen mehr gehabt. Wäre, glaube ich, einfacher geworden. Ne?
Jan, ich danke dir für diese wirklich coole Unterhaltung, für die stellenweise sehr emotionale Unterhaltung.
Danke gleichfalls, danke, dass ich hier sein und über diese Sachen reden durfte. Es ist tatsächlich sehr schwierig für mich, ein Teil von mir sagt jetzt gerade so, ah, das ist viel zu viel erzählt und das ist jetzt viel zu viel draußen von dir. Aber das ist auch der Teil, der da jetzt mit klarkommt.
Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen, die es mit dir geben wird. Bin ich schon sehr gespannt und wünsche dir erstmal alles Liebe und ja, freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen.
Danke gleichfalls und ich freue mich auch.
Tschüss.
Bis dann.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike. Oh,